RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Braucht Deutschland wieder eine Wehrpflicht? Das ist die Frage heute im RBB 24 Inforadio Forum. Mein Name ist Sascha Hingst und wir hatten diese Sendung schon seit Monaten geplant. Insofern ist es reiner Zufall. Passt aber perfekt, dass das Thema gerade in dieser Woche so brandaktuell geworden ist. Stichwort Trump, Stichwort Ukraine, Stichwort Verteidigung Europas. Wir zeichnen das hier am Mittwoch auf, 5. März. Und gerade gestern erst, da haben CSU und Bundeswehrverband gefordert, die Wehrpflicht noch in diesem Jahr wieder einzuführen. Und selbst Joschka Fischer, das grüne Urgestein, ändert seine Meinung und fordert jetzt den Wehrdienst. Aber was sagen eigentlich die, die diesen Dienst dann leisten müssen, die jungen Leute? Genau das wollen wir erfahren und sind deshalb heute zu Gast an einer Schule, im Evangelischen Gymnasium in Berlin-Köpenick. Um mich herum sitzen ganz viele junge Menschen, schön, dass sie alle da sind. Und einer, der sitzt gleich neben mir, das ist der Landesschülersprecher Berlins, Ortschun Ilter. Haben Sie, Herr Ilter, schon mal drüber nachgedacht, in welcher Teilstreitkraft Sie dann gerne dienen möchten?
Darüber habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. Wo ich mir konkret Gedanken gemacht habe, ist am Ende, wie es sich anfühlen würde, an erster Stelle dann eine Waffe an die Hand zu bekommen und zu sagen, ja gut, du übst jetzt hier ein paar Einheiten. Grundsätzlich zur Wehrpflicht einerseits ist, glaube ich, klar, dass diese jeden von uns betreffen wird. Mich als Mitglied hier des Podiums nochmal aus einer Perspektive einer Jungperson. Was ich aber auch nochmal sagen möchte, ist, dass man natürlich immer über die Wehrpflicht diskutieren sollte. Das ist schon wichtig und das gehört zum demokratischen Miteinander dazu. Andererseits sollte man auch darüber sprechen, wie geht es uns Jugendlichen denn, gerade im Blick auf die großen Konflikte, die wir ja haben. Wir haben es am Wochenende gesehen, die Bilder oder die Videos zwischen Trump und Zelensky, das sind Videos, die erschreckend sind und die nicht in irgendeiner Form uns Jugendliche, unsere Generation beruhigen, weshalb man sich da auch die Frage stellen muss, wie geht es uns und ist es wirklich das richtige Signal, jetzt für eine Wehrpflicht zu plädieren.
Henning Otte sitzt neben Ihnen von der CDU, ist stellvertretender Vorsitzender im derzeitigen Verteidigungsausschuss im Bundestag. Herr Otte, wenn jetzt so Leute wie Joschka Fischer eine Wiedereinführung der Wehrpflicht fordern, Sie haben als CDU, glaube ich, im Programm noch stehen, so eine teilweise Wehrpflicht, sind Sie jetzt inzwischen schon von der Realität überholt worden?
Ja, Politik muss in der Lage sein, die Gesetze anzupassen an die Realität, um Vorsorge zu treffen. Ich war selbst jemand im Deutschen Bundestag, der plädiert hat für die Aussetzung des verpflichtenden Wehrdienstes damals. Und jetzt müssen wir die Kraft finden, wieder die Wehrpflicht einzusetzen. Es geht darum, funktionierende Strukturen zu haben in der Bundeswehr, aber auch in der Gesellschaft. Unser Credo ist, damit wir uns verteidigen können, um uns nicht verteidigen zu müssen. Denn dahinter steckt ja die Mentalität der Abschreckung. Kein Aggressor soll auf die blöde Idee kommen, uns anzugreifen.
Maximilian Schirmer ist bei uns, stellvertretender Bundesvorsitzender der Linkspartei und hier Landesvorsitzender in Berlin. Herr Schirmer, die Linkspartei setzt sehr stark auf das Thema Frieden, setzt sehr stark auf das Thema Abrüstung. Was macht das mit Ihnen, wenn wir jetzt eine bundesweite Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht führen?
Ja, vielen Dank. Also zunächst einmal finde ich, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen können. Also solche fundamentalen Entscheidungen kann man nicht einfach übers Knie brechen. Und ich finde das ein bisschen schwierig, dass jetzt noch zum Beispiel im Bundestag in der alten Konstellation sollen jetzt schnell noch Entscheidungen durchgebracht werden. Wir sollen jetzt in diesem Jahr noch bloß nicht zu viel diskutieren, bloß nicht zu viel die Hintergründe beleuchten, jetzt über eine Wehrpflicht reden. Jetzt hat der Kollege gerade gesagt, wir müssen über Abschreckung sprechen. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen unbegreiflich. Wir haben einen viel größeren Militäretat, als es Russland zum Beispiel hat, wenn ich jetzt die europäischen Länder zusammenrechne. Und ich frage mich, welche Abschreckung ist denn sinnvoll, wenn wir immer gesagt haben, wir nehmen jetzt Finnland in die NATO auf, dann ist das Abschreckungsszenario da und Finnland ist sicher. Nun ist Deutschland aber schon in der NATO. Also welches Abschreckungsszenario brauchen wir denn hier und wofür brauchen wir diese Wehrpflicht? Das kann mir persönlich jetzt ehrlich gesagt keiner in einer Konstellation glaubhaft erklären und den Menschen, die dann an der Waffe ausgebildet werden und möglicherweise auch ein Konfliktszenario reingehen müssen, finde ich, können wir uns ruhig die Zeit nehmen, das in Ruhe zu diskutieren.
Werden wir auch gleich tun in allen Details, aber ich will noch Fritz Felgentreu mit reinholen. Früher selber im Bundestag, auch Verteidigungspolitiker der SPD dort, jetzt Lehrer, auch an einer evangelischen Schule am Grauen Kloster in Berlin. Herr Felgentreu, Herr Ortschun hat gerade eben gesagt, Washington und Co., was das macht mit den jungen Leuten. Das ist auch eine Art von Zukunftsangst. Wenn wir jetzt da noch oben drauf Wehrpflichtthema setzen, ja, aus Ihrer Sicht, was macht das mit Ihren Schülern?
Also, wir leben in unsicheren Zeiten und ich glaube, das haben inzwischen alle verstanden. Und wir sind als deutsche Gesellschaft, haben wir uns haben wir eigentlich verlernt, darüber zu diskutieren, was das eigentlich bedeutet, was Sicherheit eigentlich ist, was wir auch als Gesellschaft dafür tun müssen, damit wir in Sicherheit leben können. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass alles friedlich, ordentlich ist, dass wir haben uns daran gewöhnt, dass wenn es dann doch mal irgendwo brennt, wenn irgendwo aus welchen Gründen auch immer militärische Gewalt notwendig sein sollte, dass wir dafür so ein paar Profis haben, die machen das freiwillig, über deren Schicksal muss man sich auch keine großen Gedanken machen, denn die haben ja ihren Vertrag unterschrieben, die sind dafür ausgebildet, so wie die Polizei, so wie Ärzte oder wie auch immer, ja, die schickt man dann eben dahin und wir als Gesellschaft haben damit gar nichts mehr am Hut. Und jetzt merken wir auf einmal, das funktioniert so nicht mehr. Wir sehen, wie sich um uns herum die Welt verändert und wir fragen uns alle, was bedeutet denn das für mich? Was bedeutet das für unser Land? Was bedeutet das für mein gesellschaftliches Umfeld und auch für mich ganz persönlich? Und wir wissen gar nicht mehr, was für Fragen dazugehören, was für Antworten dazugehören und wie man darüber sachlich und informiert diskutieren kann. Das müssen wir erstmal wieder lernen. Insofern würde ich Ihnen recht geben, Herr Schirmer, diese Zeit muss man sich nehmen, aber ich fürchte, wir haben für manche Entscheidungen einfach keine Zeit mehr. Denn in einer Situation, Sie sagten eben, wir können uns doch auf die NATO verlassen. Sind Sie sich da so sicher? Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Mein Eindruck ist, dass tatsächlich das, was die Linke seit Jahrzehnten fordert, nämlich ein Europa ohne NATO, dass wir kurz davor sind, das zu haben, wenn ich mir angucke, wie die Politik der amerikanischen Regierung aussieht. Und in dem Moment, in dem das wirklich plastisch vor Augen steht, diese Möglichkeit, stellen wir fest, das ist gar nicht erstrebenswert, sondern im Gegenteil, es wirft Europa zurück in einen Zustand, den wir lange überwunden haben glaubten, in dem jede Nation auf einmal selbst darüber nachdenken muss, wie sie ihre eigene Sicherheit gewährleistet. Und aus meiner Sicht können wir es uns nicht leisten, jetzt jahrelang über die gesellschaftlichen Implikationen des Themas Wehrpflicht zu diskutieren. Wir müssen erstmal überhaupt unsere Bundeswehr wieder in die Lage versetzen, dieses Land zu verteidigen. Und das wird ohne Wehrpflicht nicht gehen.
Aber Entschuldigung, also die Linke hat natürlich gesagt, wir müssen die NATO nicht nur kritisch hinterfragen, sondern wir müssen den schrittweisen Ausstieg vorbereiten und ein internationales Friedenskonstrukt oder sozusagen eine Sicherheitsarchitektur entwickeln. Und auf diesen Fall ist Europa gar nicht vorbereitet. Das ist doch der Punkt. Wir haben jetzt eine Situation, wo Trump die transatlantischen Beziehungen mehr oder weniger aufkündigt. Es gibt eine Situation, wo immer gesagt wird, Friedensverhandlungen sind gar nicht möglich. Jetzt machen Großbritannien und Frankreich genau das. Das heißt, das Gefühl, dass sie einfach blank dastehen, das ist doch. Und daraus jetzt aber überhastete Entscheidungen abzuleiten, das ist doch das Problem, was wir haben. Wir können doch jetzt nicht einfach sagen, okay, die NATO, wir haben uns immer darauf verlassen, über Jahre. Wir haben keine Vorkehrungen getroffen, wir haben kein europäisches Selbstbewusstsein entwickelt, eigene Entscheidungen zu treffen, wie wir möglicherweise hier zusammenkommen und gucken, wie wir als Europa unabhängig von den USA sozusagen existieren können. Und am jetzigen Zeitpunkt, wo das von den Amerikanern aus Realität wird, stehen wir da und laufen jetzt wie die aufgeschreckten Hühner durch die Gegend und wissen nicht, was wir tun sollen. Und daraus ableitend quasi, also wirklich Entscheidungen, die eine gesamte Generation für die Zukunft treffen sollten, über Hasse zu treffen, das halten wir für falsch.
Also wenn ich das mal sagen darf, Sie projizieren ja eine Hektik, die gar nicht da ist. Sondern es gab einen Angriff auf die Krim 2014. Erstmals nach den Erfahrungen zweier Weltkriege hat eine Nation es wieder gewagt, Grenzen mit militärischer Gewalt zu verschieben. Und das ist nochmal mit dem Angriff auf die gesamte Ukraine vollständig zu einem neuen Lagebild geworden. Darauf haben wir geantwortet. Was jetzt neu ist seit Freitag, ist, dass der Präsident der amerikanischen Vereinigten Staaten Zweifel daran lässt, ob er wirklich zu den Verpflichtungen der NATO stehen. Und wir haben alle als NATO eingestanden bei 9/11. Da haben wir den Amerikanern geholfen, als sie im eigenen Land angegriffen worden sind. Das war der einzige Artikel 5-Fall. Daran erinnere ich auch gern die Amerikaner. Aber jetzt geht es dazu, Vorsorge zu treffen für die Zukunft. Wenn ich das mal sagen darf, meine Frau und ich, wir haben 4 Kinder, 2 noch auf dem Gymnasium, 2 sind schon raus. Den vermittle ich doch auch. Ihr müsst so selbstsicher sein, eine Selbstsicherheit ausstrahlen, dass keiner es wagt, euch anzugreifen. Verbal natürlich diskutieren. Und nur darum geht es auch bei einer Armee. Und wir wollen ja gerade die europäische Säule innerhalb der NATO weiter stärken, um zu sagen, wir setzen auf die transatlantische Verbindung, aber wir müssen auch in der Lage sein, stärker unseren eigenen Angelegenheiten regeln zu können.
Es gibt eine Frage hier vorne.
Guten Tag erstmal. Ich bin Jeremy aus der 11. Klasse. Oder 11. Jahrgang ist es ja jetzt. Ich wollte eigentlich nur mal fragen, wie Sie sagen können, dass es keine Überhastung gibt, wenn die CDU und die SPD innerhalb von 3 Tagen die Sondierungsgespräche da so weit gebracht haben, die Sondervermögen so weit gebracht haben von 3 Tagen und es nichts anderes eigentlich mehr im Radio gibt, als halt eben die Wehrpflicht oder generell die Bundeswehr. Und ich würde schon sagen, dass es da eine Überhastung gibt. Also es ist ja so ein krasses Gesprächsthema gerade und es gibt quasi nichts anderes mehr, oder? Es ist auf jeden Fall schon ein großes Thema und ich finde schon, dass es da eine Überhastung gibt. Und also da wird so viel gesprochen, wie können Sie denn sagen, dass es da keine Überhastung gibt? Da würde ich gerne da einfach das nachvollziehen können.
Also das Schöne in der Demokratie ist, in unserer Bundesrepublik, es gibt keinen Tag ohne Parlament. Und der neue Bundestag tritt in Kraft, konstituierend, voraussichtlich am 24. oder 25. März. Und bis dahin müssen wir handlungsfähig sein. Und wir haben jetzt eine Lage durch Donald Trump gesetzt, wo der Druck auf die Ukraine weiter steigen wird durch russische Angriffe. Und auf der anderen Seite müssen wir ein Zeichen setzen, dass wir willig und in der Lage sind, selbst für unsere Sicherheit zu sorgen. Und nun ist am Donnerstag ein großer EU-Gipfel, wo bisher Deutschland keine Rolle spielt. Und ich glaube, es ist ein dreifaches Zeichen, das wir setzen müssen. Erstens, wir setzen ein Zeichen an die Europäische Konferenz. Deutschland ist noch da und in der Lage, einen wesentlichen Beitrag zu setzen. Wir setzen ein Zeichen Richtung Trump. Wir sind selbst gewillt, mehr Verantwortung für uns zu übernehmen, aber wir appellieren auch durch Burden-Sharing an die Verantwortung Amerikas. Und drittens, wir setzen ein Zeichen an die Ukraine. Wir sind bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen, auch um euch weiter zu unterstützen. Ihr seid nicht allein im Kampf gegen den Aggressor, der versuchen will, jetzt euer Land einzunehmen. Das ist ein Zeichen, denke ich, von Verantwortung. Und das empfinde ich als Staatsbürger mit einer besonderen Verantwortung als Bundestagsabgeordneter.
Ich denke, wir sollten auch nochmal verstehen, grundsätzlich einerseits, wir müssen die Bundeswehr verteidigungsfähig machen, das ist klar. Die Frage, die sich stellt, ist aber, ob es wirklich sinnvoll ist, jetzt über eine Wehrpflicht zu diskutieren und ob sie wirklich eine Verteidigungsfähigkeit gewährleistet. Wir müssen die Infrastruktur der Bundeswehr uns mal anschauen. Die ist desaströs, immer noch. Und ich denke, gerade wenn wir uns die Sachen mit der Wehrpflicht anschauen, ist das ein enormer Aufwand, jetzt in gewisser Weise eine stabile Bundeswehr gerade durch eine Wehrpflicht zu gewährleisten. Also gerade der organisatorische Aufwand ist enorm groß. Was man zum Sondervermögen sagen kann, ist natürlich, es ist die klare Zeichensetzung außenpolitisch zu sagen, gut, wir bleiben an der Seite der Ukraine, wir sorgen dafür, dass Europa geschützt wird. Das ist klar und das ist auch wichtig. Andererseits muss ich aber auch sagen, wir setzen gerade nur dort die Prioritäten. Und ich glaube, das wurde ja schon erläutert. Wir müssen auch woanders die Prioritäten setzen, gerade in anderen Bereichen. Und da erwarte ich auch von der Bundespolitik mehr Ausnahmen, ein größeres Sondervermögen. Wir haben das in der Infrastruktur gehabt. Klar, das ist wichtig. Gucken wir uns mal die Schulen an, da sieht es auch nicht super aus. Also ich denke, das muss auch nochmal klar werden. Also natürlich Thema Bundeswehr, Verteidigung ist ein wichtiger Punkt, aber wir müssen auch woanders Prioritäten setzen. Und gerade, wenn wir uns nur auf dieses Thema fokussieren, und das hast du ja schon gesagt gehabt, ist es überall in den Nachrichten. Es ist das einzige Thema, belastet es uns wieder als junge Menschen. Und es zeigt am Ende des Tages sehr gut, das einzige Thema, was jetzt gerade wichtig ist, ist nur die Bundeswehr. Und das ist, glaube ich, nicht richtig.
Aber da würde ich dann doch widersprechen, wenn wir die Nachrichten uns mal genau angucken. Also was wirklich verabredet worden ist, es ist ja bisher noch gar nicht absehbar, ob das wirklich gelingen kann. Wir brauchen dafür, das muss ja dafür im Bundestag auch noch eine Mehrheit geben. Aber verabredet worden zwischen den beiden Parteien, die die künftige Koalition bilden wollen, sind ja 2 Dinge. Nämlich zum einen tatsächlich die Kosten für die Bundeswehr aus dieser Schuldenbremse herauszunehmen, sodass man also auch das, was die Bundeswehr kostet, auch mit Schulden bezahlen kann. Und das zweite ist ein riesiges Paket für Infrastruktur, 500 Milliarden Euro für einen Zeitraum von 4 Jahren oder jedenfalls für die nächste Zeit, 500 Milliarden Euro. Und das ist genau das, was Sie eben gesagt haben. Da geht es genau um die anderen Themen, ne? Infrastruktur, da geht es, also, da geht es um die Deutsche Bahn, da geht es um Straßen, da geht es um Brücken, da geht es aber auch um Gebäude. Ne? Also das ist, und Gebäude haben dann auch Funktionen. Ne? Das heißt, das geht dann nicht nur um Beton, sondern es geht auch um das, wofür die Gebäude da sind. Insofern strahlt Infrastruktur in alle Bereiche aus. Also dieser Vorwurf, die neue Koalition sozusagen habe nur ein einziges Thema, der ist, glaube ich, nicht zutreffend, sondern da muss man ein bisschen differenzierter hingucken. Man muss aber sagen, dieses eine Thema ist im Moment tatsächlich sehr aktuell. Ich würde nicht den Begriff überhastet verwenden, der enthält ja so eine Kritik, aber ich würde schon sagen Dringlichkeit. Es ist ein dringliches Thema.
Aber bevor wir jetzt ausführlich über das Geld streiten, ich würde ja gerne zur Wehrpflicht zurückkommen. Und die ist ja an sich zunächst mal unabhängig von der Frage, also nicht ganz, aber im Prinzip erst mal unabhängig von der Frage des Geldes. Weil hier geht es ja um die Frage, haben wir genügend Personal, um im Notfall unser Land zu verteidigen. Momentan gibt es eine Sollstärke der Bundeswehr von 185.000, die wir nie erreichen, weil wir nicht genügend Personal finden. Und es gibt großen Streit darum, ob die Bundeswehr beispielsweise bei jungen Leuten wie Ihnen hier überhaupt werben darf als Nachwuchs. Dann stellt sich mir natürlich die Frage, wenn wir es nicht mit Wehrpflicht machen, woher soll das Personal denn sonst kommen, Herr Schirmer?
Ja, vielen Dank. Also ich finde, hier werden zu viele Debatten parallel geführt. Und deswegen will ich es vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen sortieren. Also das Erste ist überhastet. Naja, Sie bringen es ja im alten Bundestag durch. Sie könnten es ja auch im neuen Bundestag durchbringen. Und das machen Sie ja.
Aber nicht die Wehrpflicht.
Sie steht nein, ich meine das Sondervermögen. Wir haben gerade über das Sondervermögen gesprochen. Und da sage ich, warum? Naja, weil Sie natürlich mit den neuen Mehrheiten... Naja, vielleicht passen die Ihnen nicht so. Ich habe auch ein Problem damit, wie stark die AfD da geworden ist.
Sie sagen selber, viele Themen parallel.
Ich sage mal so, man könnte sich auch die Zeit dafür nehmen und das in Ruhe mit dem neuen Bundestag diskutieren. Vielleicht belassen wir es dabei. Das Erste ist die Wehrpflicht. Woher soll das Personal kommen? Also Herr Pistorius hat sich hingestellt und gesagt, falls wir die Wehrpflicht jetzt einführen würden, hätten wir nicht mal genug Kasernen, um die Menschen unterzubringen. Das bedeutet, wir sind auf der einen Seite gerade in der Lage, mit einer Krankenhausreform Krankenhäuser in Berlin und in Brandenburg zu schließen und bringen jetzt aber das Geld rein, um Kasernen zu bauen. Also das ist dann irgendwann nicht mehr erklärbar. Wenn wir, und dafür bräuchte es mal eine tatsächlich in Ruhe Debatte, wofür brauchen wir denn diesen Soll? Was soll denn da passieren? Sozusagen, warum sollen denn die Menschen, also wir als Linke haben immer gesagt, natürlich müssen sich junge Menschen an der Gesellschaft beteiligen. Wir haben gesagt, dann muss es aber auch einen Zivildienst geben, von dem man wieder leben kann. Ich habe noch Zivildienst gemacht, damit konnte ich mir meine erste Wohnung finanzieren und konnte mir genug Geld absparen und dann noch ein paar Monate ins Ausland zu fliegen. Kein Mensch, der jetzt einen Freiwilligendienst macht, kann das machen. So, und wenn wir jetzt sagen, okay, wir stecken jetzt Geld in eine Armee, wo auf einmal der Freiwilligendienst vorher, wo man einen Appel und ein Ei verdient, wenn wir ehrlich sind, kann ich jetzt wieder in eine Armee, da werden die Leute auf einmal gut bezahlt. Und das heißt vor allem, dass wir ja Menschen, die eben nicht so viel Geld in der Tasche haben, die vielleicht die Menschen sind, die sozusagen vielleicht nicht eine sichere Ausbildung haben, die werden in eine Armee gelockt, während die sozusagen vielleicht auch einen finanziellen Puffer haben, dann da nicht hinkommen. Und das ist doch nicht gerecht, das ist doch nicht in Ordnung. Das bedeutet, wir müssen doch mal über die Form der Abschreckung überhaupt sprechen. Ich hinterfrage das ja prinzipiell erstmal. Das heißt, in einem Zeitpunkt, wo zum Beispiel der Militäretat von 2017 auf 2024 ohne Sondervermögen, also ohne die 100 Milliarden, die es ja schon gab, sich verdoppelt hat auf 72 Milliarden von 36, glaube ich, das ist die Frage, wohin ist das Geld denn abgeflossen? Was ist denn in der Zeit passiert? Dann hatten wir noch die 100 Milliarden. Wir haben, weil das ja immer als Drohkulisse aufgemacht wird, wir haben ein 300 Milliarden gibt Russland für Militär aus. Alle europäischen Staaten, nicht die USA, sondern nur die europäischen Staaten, geben 430 Milliarden aus.
Ja, weil es auch ein total unterschiedliches Preisniveau ist
selbstverständlich. In Russland und hier. Ja, selbstverständlich. Aber nichtsdestotrotz muss man doch mal erklären, in welchem Abschreckungsszenario Sie denn hier arbeiten. Wo sind denn die Gelder abgeflossen?
Man sieht Herr Schirmer, da muss ich kurz mal nachfragen, weil Sie das so sagen, das Argument kommt immer wieder. Aber man sieht ja in der Ukraine, dass das Problem ja gar nicht ist, das Geld, das Russland ausgibt, um neue Panzer zu bauen, sondern die 20.000 Panzer, die in Russland noch auf der Halde stehen und jeden Tag neu ein. Also ich meine, nur mit Geld alleine kann man es wahrscheinlich nicht erklären.
Ja.
Genau, nee, ich will gar nicht über diesen Konflikt reden, sondern die Frage ist grundsätzlich, stellen Sie denn in Frage, dass wir mehr Soldaten brauchen? Würden Sie sagen, wir brauchen weniger, wir haben genug, brauchen wir mehr? Das ist ja die Kernfrage hinter der Wehrpflicht.
Ich stelle in Abrede, dass dieses Bedrohungsszenario zu mehr Sicherheit in Deutschland führt, was hier aufgebaut werden soll. Das verfolgt in meiner Sicht keine konsistente Logik, weil wir bereits ein sehr großes Bedrohungsszenario haben als NATO-Mitglied und sozusagen, wie wir das eben hatten, ne? Ich habe ja gesagt, uns wurde immer gesagt, Finnland muss in die NATO, weil dann ist das Bedrohungsszenario so groß, dass Finnland nicht abgeschreckt werden kann, dass dort nichts passiert und eine Sicherheit für Finnland da ist. Deutschland ist in der NATO. Über welche Form der Abschreckung muss es denn hinausgehen, damit Deutschland sicher ist? Und uns wurde gesagt, wir müssen 2% des Bruttoinlandsprodukts ins Militär investieren. Dann sind wir sicher. In diese Debatte kann ich mich noch sehr gut erinnern, wurde gesagt, 2% soll in die NATO gehen. Dann haben wir sozusagen hier die Form der Abschreckung, die wir brauchen. Jetzt reden wir über 3,5, jetzt reden wir über ein neues Sondervermögen. Es wird einfach immer mehr und immer mehr, ohne dass es...
Jetzt muss ich mal fragen, was wollen Sie jetzt herbeireden? Also wir haben dann die Situation, dass es einen Aggressor gibt in Europa, der in unbarmherziger Weise die Ukraine angegriffen hat, der Kinder verschleppt, der auf Kriegswirtschaft umstellt und der mit allen Mitteln der Macht versuchen will, die baltischen Staaten einzunehmen, Moldau einzunehmen und die Ukraine sowieso und hier Sabotage und Spionage betreibt. Erstens, da gibt es doch einen Aggressor, da sind wir uns doch einig.
Ja.
Zweitens hat es bisher nicht ausgereicht, dass die NATO sagt, wir stehen, sondern wir haben hier Situationen, wo in der Ostsee Verbindungskabel geschreddert werden. Und wir können ja froh sein, dass Finnland jetzt zu uns gekommen ist in die NATO. Und Schweden, die waren immer neutral. Dritter Punkt noch bitte, wenn ich das sagen darf. Dritter Punkt. Wenn wir jetzt abwarten würden, wie Sie sagen, bloß keine Hektik mit dem Sondervermögen. Das heißt, der Bundestag am 24. konstituiert er sich, die Bundesregierung vielleicht über Ostern, bis der Haushaltsplan fertig ist. Es ist Juli, vielleicht September. Das ist zu spät. Wir müssen jetzt ein Zeichen setzen. Wenn die Brandgefahr groß ist, muss die Feuerwehr Wasser tanken, damit sie auch bereit ist.
Währenddessen hat sich gerade hier in unserem Zuschauerraum wieder jemand gemeldet.
Ja, ich würde gerne eine Frage stellen. Ich bin Rosalie Lange aus dem Politik-LK der 11. Stufe. Und meine Frage wäre, also was jetzt ja viel beredet wurde, ist, dass wieder eine stärkere Abschreckwirkung haben soll. Und wäre die stärkere Abschreckwirkung denn nicht eher da, nicht als Deutschland, als alleiniges wieder stärkeres Land, sondern eher, wenn dann als Teil der NATO, beziehungsweise vor allem als Teil eines vereinten, stärkeren Europas?
Dann muss ich mal dazu sagen, weil wir beim Radio sind, alle, die hier sitzen, nicken gerade, aber Herr Felgentreu hat sich gerade...
Ja, das ist eine super Frage, vielen Dank. Also da muss man sagen, theoretisch ja. Theoretisch ja, und theoretisch stimmt das auch, was Herr Schirmer gesagt hat, dass die europäischen Länder viel mehr Geld oder zumindest in der Summe eine höhere Summe für Verteidigung ausgeben als Russland. Das tut, soweit wir es wissen. Also bei Russland muss man auch sagen, ist der Haushalt nicht transparent. Man weiß also nicht genau, aus welchen Töpfen sonst noch alles Geld in diesen Krieg fließt. Aber wenn wir uns nur die Zahlen angucken, gibt Europa tatsächlich mehr aus. Aber warum können wir trotzdem nicht so viel militärisch wie zum Beispiel Russland in seinem Krieg in der Ukraine? Das liegt daran, dass alle diese europäischen Länder sozusagen ihre eigene Armee immer noch so ein bisschen als ihre persönliche Lebensversicherung betrachten und deswegen sehr eifersüchtig darüber wachen, haben wir auch eine eigene Rüstungsindustrie, wo kaufen wir unsere Sachen ein, und das ist ja immer alles sehr, sehr teuer. Das heißt, die europäischen Länder, jedes für sich, gibt das Land sehr ineffektiv aus, weil sie alle darauf achten, mit diesem Geld auch die eigene Rüstungsindustrie und die eigene Armee zu erhalten. Und diese Bereitschaft, auf diese Souveränität, auf diese Lebensversicherung in Form einer Armee zu verzichten, die ist in Europa in der Form nicht da. Wir haben ja auch keine europäische Regierung. Das heißt, alle Länder, denen man das sagt, wollen wir nicht eine große europäische Armee machen, die fragen dann immer sofort zurück, und wer entscheidet dann, wo die eingesetzt wird? Wir kommen nicht drum rum, als Bundesrepublik Deutschland erstmal unsere eigenen Hausaufgaben zu machen. Wir müssen erstmal unsere eigene Armee so aufstellen, dass wir überhaupt was einzubringen hätten innerhalb Europas, dass wir anderen das Angebot machen können, Mensch, kommt, arbeitet doch mal mit uns zusammen, überlegt doch mal, wenn ich die gleichen Bewaffnung zum Beispiel in euren Armeen herbeiführen wollt, wie wir, damit wir perfekt zusammenarbeiten können, wenn es um gemeinsame Verteidigung geht. Dass Deutschland also mit seinen großen Möglichkeiten als größtes Land in Europa, als reichstes Land in Europa, da so ein bisschen auch vorausgehen kann. Das scheint mir der richtige Weg zu sein.
Also wir brauchen erstmal selbst eine stärkere eigenständige Verteidigung, genau, um überhaupt Gespräche innerhalb der EU darüber führen zu können, stärker
ja
zusammenzuarbeiten.
Ja, die passieren durchaus, die Gespräche, aber ich glaube, dass das alles nicht ersetzt, dass wir erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen.
Da hinten war gleich noch eine Kommilitonin von Ihnen, eine Mitschülerin.
Ja, guten Tag. Also vielleicht habe ich da einfach eine Verständnisfrage, aber wäre es nicht prinzipiell schlauer, dass gleich Europa zusammenarbeitet und eine Armee aufbaut, sodass gleich alle Soldaten und Soldatinnen gleich ausgebildet sind? Also es bringt mir ja nichts, wenn ich drei verschiedene Einheiten habe, die alle ein unterschiedliches Training haben, unterschiedliche Waffen haben. Wir können ja einfach einen neuen Bereich aufmachen, wo Leute sitzen, die die Entscheidungen treffen können für Europa, die vom Europaparlament gewählt werden könnten. Also sogar.
Aber nicht nach dem Lissabon-Vertrag. Europa hat keine Regierung. Die Europäische Kommission ist keine Regierung. Ja? Und das ist das Problem. Das Europäische Parlament ist auch nicht direkt repräsentativ für alle Länder. Da sind die Gewichtungen unterschiedlich. Kleinere Länder sind da stärker vertreten als große. Ja, und das heißt, es gibt diese Einheitlichkeit in Europa nicht. Europa ist von seiner ganzen Geschichte her ein Konglomerat von kleinen Ländern. Ja, also Jean-Claude Juncker hat mal gesagt, Europa besteht aus kleinen Ländern und aus Ländern, die noch nicht verstanden haben, dass sie kleine Länder sind. Und das ist die Situation, in der wir sind. Und die kann man nicht dadurch, dass man irgendwo einen Schalter umlegt, einfach aus der Welt schaffen.
Wobei man ja sagen muss, Entschuldigung, gerade zu dem, was Sie sagen, innerhalb der NATO gibt es diese Vereinheitlichung ja zum Teil. Also die Waffen sind ja so ausgerichtet, dass sie mit der gleichen Munition überwiegend arbeiten können. Das Training ist standardisiert, man trainiert auch zusammen. Das kann man sicherlich alles noch verbessern. Aber die Grundidee, die Sie da sagen, die ist ja richtig, die gibt es auch schon. Aber man müsste es irgendwie auf eine europäische Ebene bringen, und bislang wollte das ja in Europa auch nicht so richtig jemand. Ne?
Ja, wir sind ja kein Staatenbund, sondern wir sind ja eine Gemeinschaft von Staaten, die Europäische Union. Und wir arbeiten so eng zusammen, wie es geht, ohne dass nationale Interessen jetzt vernachlässigt werden. Es gibt Staaten, die setzen sehr auf nationale Ausrichtung, Luxemburg mehr auf die Gemeinschaft. Wir sind doch verpflichtet und verantwortlich, gemeinsam zu agieren. Und deswegen sagen wir, die europäische Säule innerhalb der NATO muss sich stärken, aber es sind immer noch nationale Staaten. Erstmals gibt es jetzt in der neuen Legislaturperiode in Europa einen EU-Verteidigungskommissar, einen Litauer. Der soll nämlich mal koordinieren, dass möglichst auch gemeinschaftliche Systeme beschafft werden.
Rüstung.
Rüstungssysteme, um die Kosten auch zu senken. Und ich komme aus der Lüneburger Heide, da haben wir ein deutsch-niederländisches Bataillon. Die arbeiten zusammen unter einer Führung. Sensationell. Und das muss weiter verdichtet werden. Und dann kommt die Frage, schaffen wir eine europäische Armee eines Tages oder sind wir eine Armee der Europäer? Noch sind wir nationale Armeen, die möglichst ganz eng zusammenarbeiten müssen.
Wir sind in der evangelischen Schule, im evangelischen Gymnasium in Köpenick und hier sitzen ganz viele Schüler, ganz viele junge Leute, von denen sich jetzt auch schon mehrere gemeldet haben. Ich würde sagen, fange ich mal in der Richtung an. Wer hatte sich gemeldet dort?
Ja. Guten Tag, ich bin Benno aus der 11. und ich wollte einmal nachfragen, das wurde, glaube ich, am Ende jetzt auch ein bisschen schon angeschnitten, aber wie das denn jetzt mal größer für die Zukunft gedacht wird oder wie es da aussieht, weil die Wehrpflicht, wie es jetzt scheint, ist ja eine sofortige Reaktion auf den Aggressor Russland. Aber wenn wir schon gesagt haben, dass jedes Land in Europa, wenn wir zusammenarbeiten könnten, sind wir voll stark, aber dass jedes Land in Europa so ein bisschen ihre eigene Armee hat und ihre eigene Lebensversicherung, was soll das in der Zukunft, was bringt das uns für die weitergedachte Zukunft, wenn wir uns jetzt auch so eine Armee aufbauen und dann nicht in die Gespräche kommen? Wäre das nicht viel schlauer, viel früher Gespräche anzufangen und die Strukturen jetzt zu ändern, bevor es halt zu spät ist?
Ich will nur mal vielleicht sagen, weil es jetzt sehr viel um dieses Thema sich gekreist hat. Wir müssen vielleicht noch viel grundsätzlicher mal einen Schritt zurückgehen. Es ist ja aktuell, es gibt überhaupt noch gar nicht in Rede, eine gemeinsame Armee in Europa zu bauen. Aber es gab jetzt den Vorstoß, gemeinsame Militärbestellungen zu machen. Und daran scheitert es ja bereits, weil sich die Länder nicht darauf einigen konnten, ja, bei wem bestellt man denn jetzt? Bei einem französischen oder bei einem deutschen oder bei vielleicht einem italienischen Militärausrüster? Das heißt, am Ende geht es auch um Geld. Und mit Kriegen wird auch Geld verdient. Und das gehört zur Wahrheit dazu. Das heißt, wir müssen sagen, wenn wir tatsächlich als Europäer uns ein Selbstbewusstsein stärker selbstbewusster auftreten, miteinander ins Gespräch kommen, dann würde ich als Linker natürlich als allererstes sagen, man könnte die Initiative von Großbritannien und Frankreich, die Friedensinitiative für die Ukraine mit unterstützen, weil uns als Linken wurde ja immer gesagt, sowas geht nicht, jetzt geht es auf einmal doch. Sozusagen, das kann man auf jeden Fall mit unterstützen, weil als allererstes muss ja unser Ziel sein, dass die Waffen schweigen. Darauf können wir uns ja, denke ich, auch einigen. Das ist unser oberstes Ziel, dass erstmal die Waffen schweigen. Und natürlich weiß ich aber auch, dass sozusagen der Aggressor Russland und einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen hat. Man kann sich jetzt nicht einfach mit dem hinsetzen und sagen, wollen wir nicht alle mal das mit dem Krieg sein lassen und dann wird es passieren. Ist völlig klar. Aber nichtsdestotrotz steht sich ja Europa sozusagen insofern selbst im Wege, dass es ja noch ganz andere Interessen geht. Gar nicht unbedingt um eine Verteidigung oder um ein Abschreckungsszenario, sondern natürlich auch, wo sollen denn die Gelder hinfließen und welches Land wird am meisten davon profitieren. Und das sollten wir vielleicht dann am Anfang erstmal tunlichst unterbinden.
Herr Ilter, würden Sie sagen, die junge Generation würde eher bereit sein, kollektiv die Verteidigung zu unterstützen, auch mit Wehrdienst möglicherweise, wenn es eben so gemeinsame europäische Armee oder gemeinsame Anstrengungen gibt?
Ich finde es einerseits sehr wichtig, europäisch zu denken. Ich bin Europäer, um das einfach mal sagen zu dürfen. Dennoch muss man sich aber, wie gesagt, die Frage stellen, bringt denn eine Wehrpflicht was? Also das ist ja das große Problem. Diese Frage muss man sich wirklich stellen. Und wie führen das junge Menschen? Natürlich, und das ist auch nochmal wichtig, die Verantwortung jedes Einzelnen in der Gesellschaft, die ist auch am Ende des Tages für den Schutz der Gesellschaft zu sorgen. Das ist klar. Aber ich möchte da auch nochmal deutlich machen, wie würde man sich fühlen, im Ernstfall eine Waffe zu nehmen und dann im Krieg zu sein, als Jugendlicher. Gerade weil ich als 17-Jähriger mir die Frage stelle, wie würde es mir gehen und ich möchte mir eigentlich sowas nicht vorstellen. Leider ist das so, so sind die Realitäten nun mal, wir müssen uns die Frage stellen, aber es wird über uns hinweg diskutiert und gerade über uns Jugendlichen hinweg diskutiert. Und wir sollten da einbezogen werden. Wir müssen dabei sein. Ich bin jetzt hier gerade im Podium, wir sprechen hier mit
deswegen sind wir hier.
Bei der politischen Entscheidung ist das große Problem. Wo werden die jungen Menschen mit einbezogen? Wo schafft es eine Grundlage, dass wir als junge Menschen die Möglichkeit haben, ernsthaft auch das kritisch einerseits, andererseits auch nicht kritisch zu hinterfragen und Möglichkeiten zu finden, dass wir am Ende da auch einbezogen werden, bevor am Ende des Tages im Bundestag irgendwas durchkommt, ohne mit uns gesprochen zu haben.
Nehmen Sie sowas mit, Herr Otte? Also wenn Sie jetzt demnächst mit der neuen CDU-Fraktion im neuen Bundestag sitzen und dann sitzt da der Friedrich Merz und dann sitzt man oben im Fraktionsraum und dann geht es darum, haben wir eine Wehrpflicht oder nicht, steht dann jemand wie Sie auch mal hin, sich hin und sagt, ich war da gerade mit den Schülern und die haben mir das und das gesagt?
Ja, natürlich. Und ich bin ja auch direkt gewählter Abgeordneter. Ich bin keiner Partei verpflichtet in dem Sinne. Und ich nehme natürlich das Stimmungsbild mit, was ich auch in meinem Wahlkreis habe. Und wenn Schülergruppen hier sind, dann mache ich auch eine Umfrage. Ich sage mal, wir sind hier in der repräsentativen Demokratie. Dafür sind wir ja gewählt. Kann sich ja jeder aufstellen lassen. Wie ist denn das Stimmungsbild? Und das ist mindestens 50-50 zu sagen, wir sind für einen Wehrdienst, ob jetzt verpflichtend oder nicht. Und da möchte ich ganz kurz nochmal drauf eingehen. Wir haben ja einen Brandschutz, das nennt sich Feuerwehr, freiwillige Feuerwehr. Wenn nicht genügend da sind in der Freiwilligkeit, dann kann es auch passieren, dass man eine Pflichtfeuerwehr braucht. Und wir sind in einer ähnlichen Lage. Ich war für die Aussetzung des verpflichtenden Wehrdienstes. Dann haben wir gesagt, wir nehmen eine Freiwilligenarmee. Da haben wir freiwillig länger Dienende. Das wird auch gut genutzt. Aber wir haben eine Deckungslücke, wie Sie sagten, am Anfang von 25.000 Soldaten. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das auffangen. Wir haben als CDU gesagt, wir machen ein Gesellschaftsjahr. Verpflichtend. Im militärischen Bereich, aber auch im Ehrenamt, Kultur, Sport, you name it. Wo man Lust zu hat. Und militärisch nehmen wir die Geeigneten und dazu auch Fähigen, die da Lust zu haben. Da sind wir erst. Wir sind ja noch nicht da, ob nur nächste Woche die Wehrpflicht eingesetzt wird.
Ja, Ihre aber Kollegen von der CSU sind schon da, ob man nächste Woche die
Wehrpflicht einsetzt. Ja, wir sind ja so. Die sagen eben, man kann das so regeln. Ich bin übrigens dafür, wir brauchen viel mehr Frauen auch in der Armee, weil wir auf die Fähigkeiten gar nicht verzichten können. Dazu bräuchte es eine Grundgesetzänderung. Also es ist noch eine breite Debatte und Sie haben mich gefragt, ob ich das wahrnehme. Ich nehme die Diskussion hier auch wahr. Und wir müssen das miteinander besprechen. Ich darf mal zusammenfassen, was mich prägt im Leben, ist eine Aussage eines Theologen. Der hat nämlich mal gesagt, Herr Picht, wer die Verantwortung in der Welt bejaht, darf sich aus der Last, die sich daraus ergibt, die muss er dann auch wahrnehmen. Und ich finde, es geht darum, dass wir gemeinsam den Frieden hier erhalten. Und dann müssen wir so stark sein, dass wir alle Schulter an Schulter uns unterhaken. Um nichts anderes geht es eigentlich bei der Debatte.
Also Wahlrecht mit 16.
Das wäre super.
Also ich bin wirklich, ich meine, das sind jetzt, ist ja nicht nur die Frage, sondern es sind noch ganz andere Themen über die Zukunft. Wenn wir die Jugendlichen oder die jungen Menschen fragen wollen.
Was machen wir die nächste Sendung, Herr Schirmer?
Aus dem Wahlrecht komme ich gerne
wieder. Auch wenn es ein gutes Thema ist,
wir haben gerade über richtiges Thema, Menschen fragen zu wollen.
Ja, aber wir haben jetzt keinen Wahlkampf mehr. Man muss jetzt nicht mit jedem populären Thema hier kommen. Wir reden hier über die Wehrpflicht.
Aber populär, so spannend das auch ist, wenn Sie sich darüber zoffen. Aber ich muss ja immer auf die Zeit achten und ich sehe, dass es noch ganz viele Meldungen gibt. Vielleicht machen wir es mal so, Sie zuerst, dann Sie und dann geben wir das Mikro darüber.
Ja, ich habe die Zwischenfrage. Finden Sie, dass ein Stimmungsbild repräsentativ ist gegenüber den jungen Leuten? Einfach aus dem Grund, viele von den jungen Leuten, besonders über 16, würde genau dieses Thema ja betreffen, die jetzt zurzeit keine Wahl auch in diesen Fragen hatten. Finden Sie, dass allein ein Stimmungsbild da repräsentativ ist für die ganzen 1000 Millionen von Jugendlichen, die vielleicht Wehrdienst machen müssten?
Ich würde vielleicht ganz kurz was sagen. Ein Stimmungsbild allein reicht doch nicht aus. Also da muss man doch den Realitäten entsprechen. Grundsätzlich geht es doch darum, dass wir überhaupt dabei sind. Also dass wir wirklich bei der politischen Entscheidung dabei sind, wenn dann am Ende so ein Gesetzentwurf diskutiert wird. Dass überhaupt junge Menschen die Möglichkeit haben, da mitzudiskutieren, auch auf Bundesebene. Es gibt auf Landesebene natürlich Beteiligungsformate, wie auch dem Landesschülerausschuss, die Schülervertretung auf Bundesebene nicht. Also gerade da braucht es doch uns junge Menschen. Und da allein reicht eine Umfrage nicht aus, um das einfach mal klar zu benennen. Da müssen junge Menschen mit dabei sein und bei der politischen Entscheidung dabei sein. Wir diskutieren hier gerade darüber. Wir stimmen vielleicht später irgendwann was auch dann ab. Können wir gerne machen. Wäre auch vielleicht eine gute Möglichkeit.
Sie nehmen mir schon meinen Plan vor.
Oh nein! Aber um das einfach klarzustellen, gerade wenn es um diese politische Entscheidung geht, geht es darum, dass ich als junge Person, ihr als junge Personen dabei seid.
Das finde ich gut. Hier?
Ja, ich bin Richard aus der 10. Klasse. Ich wollte fragen, ob die Ukraine wirklich ein Paradebeispiel dafür ist, wie die Stärke von der EU und von Europa ist, da die Ukraine ja weder in der EU noch in der NATO ist und daher kein Bündnisfall gilt. Es gab ja auch während des Verlaufs des Krieges mehrfach die Frage, wie viele Waffen sollen wir schicken, sollen wir überhaupt Waffen schicken und so weiter. Sprich, es wurden nicht die volle militärische Kraft aller EU-Länder an die Ukraine geschickt. Sprich, würde jetzt der Bündnisfall eintreten und sagen wir jetzt mal Finnland oder so von Russland angegriffen werden, dort würde natürlich mehr militärische Kraft hingeschickt werden, weil da ja dann der Bündnisfall gilt und alle Länder, alle europäischen Länder, ihre maximale, also nicht maximale, aber fast maximale militärische Kraft an dieses Land schicken müssten?
Also das ist eine sehr spannende Frage. Ne? Sie haben vollkommen recht, die Abschreckung als Modell, also für unsere Sicherheit, funktioniert über die Glaubwürdigkeit der NATO. Und das ist genau einer der Gründe, warum so viel Dringlichkeit in diese Frage gekommen ist. Die Frage ist, glaubt jemand, der mit dem Gedanken spielt, uns oder einen unserer Verbündeten anzugreifen? Glaubt so jemand, dass in dem Moment die NATO auf der Matte steht und sagt, nicht, macht das nicht? In dem Moment, in dem diese Glaubwürdigkeit in Frage gestellt ist, wird es für alle auf einmal sehr unsicher, weil so ein kleines Land wie Estland beispielsweise, Lettland, Litauen, ja alleine gar nicht in der Lage wären, sich gegen so einen übermächtigen Feind wie Russland zu verteidigen. Das heißt, in dem Moment, in dem Russland nicht mehr glaubt, dass die NATO wirklich hinter Estland steht, in dem Moment wird es sehr, sehr unsicher in Europa. Die Ukraine ist ein großes Land und konnte trotzdem nicht glaubhaft vermitteln, ja, dass es keine gute Idee ist, sie anzugreifen. Viel, viel kleinere Länder, für die wird es noch viel, viel schwerer. Und genau darum geht es, diese Glaubwürdigkeit auch wiederherzustellen in einer Situation, wo der amerikanische Präsident, also praktisch das Rückgrat der NATO, diese Glaubwürdigkeit in Frage stellt. Ja, und dann hatte eben Herr Ilter gefragt, wofür ist die Wehrpflicht denn in diesem Szenario eigentlich gut? Ja, die ist genau dafür gut, dass wir beweisen können, auch als kleinere Länder, als Nicht-USA, dass wir in der Lage wären, mit unseren Armeen auch uns selbst und unsere Verbündeten zu verteidigen, was wir im Moment nicht sind. Wir sehen ja in Russland, dass da im Moment auf einer Frontlänge von fast 1000 Kilometern Krieg geführt wird. Ja, die Bundesrepublik mit 180.000 Soldaten könnte das nicht. Ja, das könnte
würden wir es denn überhaupt wollen? Also es gab ja im Zweiten Weltkrieg am Anfang die Situation, dass die Franzosen und die Briten den Deutschen nach dem Überfall auf Polen den Krieg erklärt haben. Und in Frankreich gab es damals eine große Kampagne, die hieß »Warum für Warschau sterben?« genau. Da ging es darum, wir wollen nicht in den Krieg ziehen an der Seite Polens, das sollen die dann mit den Deutschen alleine ausmachen. Das ist tatsächlich die Frage, wenn Sie jetzt genau Estland und das Baltikum ansprechen und ich frage jetzt einfach mal in die Runde, vielleicht können wir das mal mit einem Handzeichen machen, ich übersetze das gleich für unsere Radiozuschauer. Wer wäre denn bereit, in einem echten Krisenfall, also sagen wir mal, wenn Russland das Baltikum angreift, wären Sie bereit, Ihr Leben dafür aufs Spiel zu setzen, dann die Balten zu verteidigen oder erst, wenn jemand an unserer Grenze anklopft? Wer wäre denn dafür, im Zweifelsfall auch zu sagen, dann müssen wir auch in den Krieg ziehen und müssen das Baltikum verteidigen? Mal Hand hoch. Und jetzt machen wir mal die Gegenprobe. Das ist interessant. Also wie die Frage, nur wenn wir angegriffen werden, da haben sich nur so 2-3 gemeldet. Bei der Frage, verteidigen wir auch die Balten, hat sich, würde ich sagen, die Hälfte des Raums ungefähr gemeldet. Kommt das hin? Ja, das ist so das Meinungsbild. Dann würde ich gerne Ihre Meinung auch weiter hören, weil es hat sich noch mehrere gemeldet. Ganz hinten habe ich eine Hand gesehen.
Genau. Sie sprachen gerade davon, dass Frauen oder die Fähigkeiten von Frauen, dass sie geschätzt werden. Und da wollte ich fragen, ist das denn dann auch für Frauen verpflichtend?
Markus Söder sagt nein.
Also wir haben ja...
Oh, stimmt auch.
Ja. Ist die Wahrheit.
Stimmt auch.
Naja, erstens habe ich meine eigene Meinung und wir haben gesagt, also die rechtliche Grundlage ist bisher, nur Männer nach Artikel 12a können verpflichtet werden. So, jetzt könnte man die Aussetzung des verpflichtenden Wehrdienstes ganz schnell wieder umdrehen, dann müssten Männer sozusagen wieder, wir brauchen aber nicht die alte Wehrpflicht, wo alle Männer eines Jahrgangs sich am Kasernentor melden müssen, sondern wir brauchen ein Kontingent an Wehrdienst. So, und ich bin der Meinung, nicht nur im Rahmen der Gleichberechtigung, dass es für alle gilt, für Frauen und Männer. Und deswegen sagen wir von der CDU, wir machen das Gesellschaftsjahr in den Bereichen, wo man geeignet und geneigt ist. Also für die Militär wollen, okay, für die Sport, Kultur, Ehren. Es geht darum, was kannst du für dein Land tun? Das ist, glaube ich, wichtig für die Resilienz, für das Gemeinschaftsgefühl, um Erfahrungen zu sammeln, um sich einzubringen. Das muss nicht 365 Tage sein, 24 Stunden. Das kann man auch staffeln.
Aber muss das auch gut bezahlt werden? Gerade nicht, natürlich, dass wir dann wieder die billigen Pflegekräfte aus den
Dienstleistungen holen? Es soll ja nicht ein Dienst sein, den kein anderer macht, sondern es muss ein Benefit geben, es muss eine Bezahlung geben, es muss eine Anrechnung auf Wartesemester geben. Es muss vielleicht einen Rentenpunkt geben. Darüber müssen wir diskutieren. Der Mensch muss was davon haben. Aber was mich verpflichtet ist und was ich hier auch toll fand eben, die Stärke des Rechts darf dem Recht des Stärkeren nicht weichen müssen. Und darum geht es auch in der Verteidigung.
Können wir das Mikro nach hier vorne holen? Danke.
Also ich wollte fragen, ob es nicht vielleicht erstmal schlauer wäre, die Bundeswehr einfach insgesamt ansprechender für junge Leute zu machen, also dass sich auch mehr Leute freiwillig melden, weil es gibt ja immer wieder Kritik allein an der Werbung, dass die Bundeswehr Werbung macht, dass sie Leute brauchen, aber dass man halt das erstmal in die Gesellschaft irgendwie reinkriegt, dass das auch ein normaler Arbeitgeber sein kann, die einfach nur Leute brauchen.
Ja.
Ich würde dazu sagen, einerseits das und andererseits müssen wir die Infrastruktur dafür schaffen. Also die gibt es ja gar nicht. Also wir diskutieren jetzt hier gerade über eine Wehrpflicht, aber wir haben nicht mal die nötige Infrastruktur. Das hat ja Boris Pistorius schon dargestellt. Also das ist ja schon mal das Traurige, dass wir jetzt nicht mal darüber diskutieren, ja gut, wie kann man dafür Möglichkeiten schaffen, wie kann man Kapazitäten schaffen für die noch vorhandenen oder die jetzigen Soldaten auch. Wenn wir nicht dafür schon Kapazitäten schaffen, dann sollten wir überhaupt gar nicht über eine Wehrpflicht diskutieren. Und das ist, glaube ich, das große, große Problem. Natürlich sollten wir darüber diskutieren, ja klar, aber jetzt schon direkt in die politische Forderung einzugehen. Die CSU setzt die Signale, dass es jetzt schon passieren muss, ist völlig falsch.
Ich kann die Forderung gut nachvollziehen und trotzdem glaube ich, Sie liegen da nicht richtig, Herr Ilter, weil wir die Zeit schlicht und ergreifend nicht haben. Ja, also diese Forderung macht doch die Bundeswehr so attraktiv, dass die Leute von alleine strömen. Die ist ja so alt wie, also mindestens 20 Jahre alt und da ist auch unglaublich viel gemacht worden. Es hat nie gereicht. Ne? Gleichzeitig haben wir die demografische Entwicklung, das heißt, jedes Jahr gehen weniger junge Leute von der Schule ab. Gleichzeitig haben wir die Konkurrenz, gerade auch bei Leuten, die möglicherweise gerne auch in einem Beruf arbeiten würden, wo man eine Uniform trägt.
Ja, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, Herr Felgentreu, ja? aber das höre ich ja von der Politik immer. Das ist ja auch leicht zu sagen, es hat nicht gereicht, wir haben es ja versucht. Allerdings muss man auch sagen, es gibt Länder, die USA sind das beste Beispiel, die hatten das Problem auch mal. Dann haben sie den Sold erheblich erhöht, dann haben sie Zuwanderern in Aussicht gestellt, wenn du hier ein Jahr lang bei uns Dienst tust, dann kriegst du automatisch einen amerikanischen Pass. Da hat man die Türen teilweise weiter aufgemacht und plötzlich hatten die genügend Rekruten. Warum klappt das bei uns nicht?
Glaube, sie irren sich. Also auch die USA klagen im Moment darüber, dass sie mangelnde Nachfrage haben.
Ja, aber auf einem Stand von 1,2 Millionen Soldaten
auf einem relativ höheren Niveau. Aber die USA sind auch viermal so groß wie Deutschland. Das darf man auch nicht vergessen.
Das wären dann 400.000.
Sie haben keinen Sozialstaat. Das heißt, ganz viele arme Leute, die einfach nur Geld verdienen wollen, gehen deswegen lieber auch mal, beschäftigen sich mit dem Gedanken, auch mal zur Armee zu gehen. Also die Verhältnisse sind nicht vergleichbar. Nicht alles,
ja, was irgendwie... Ja, meine Frage zielt ja darauf,
haben nicht wir alles, wirklich... Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
Ja, aber haben wir wirklich alles ausgeschöpft, was wir hätten tun können?
Wir haben nie alles, man schöpft nie alles aus. Aber zu sagen, wir fangen erst an, über das andere nachzudenken, wenn wir wirklich vorher alles andere probiert haben, damit verzetteln wir uns, damit kommen wir nie zu Potte. Und wir werden die Probleme, die wir haben, die Sicherheitsprobleme, auf diese Weise nicht lösen können. Das ist das Problem.
Jetzt haben wir viel mehr Wortmeldungen, als wir jetzt im Rahmen dieser Sendung unterbringen werden. Nichtsdestotrotz, wo ist denn das Mikrofon?
Also ich würde nur fragen, was ist denn mit Menschen, die nicht zur Wehrpflicht gehen können oder auch nicht wollen, aus zum Beispiel religiösen oder körperlichen Gründen?
Ja, da kann ich vielleicht als aktiver Verteidigungspolitiker sagen, selbstverständlich müssen die nicht. Es wird niemand gezwungen, das wäre ja gerade widersinnig. Es gibt eine Pflicht zu dienen, der muss sich jeder stellen. Also wir sagen jetzt zum Beispiel die Musterung, dann wird mal ein Gespräch geführt. Wenn aber dann eine Verweigerung da ist aus moralischen, christlichen, weiß ich nicht, persönlichen Gründen, ja, dann gibt es bei uns auch nicht die Verpflichtung. Das ist ja das Gute auch in der Demokratie. Und einen Punkt möchte ich noch ganz kurz sagen. Bisher hat das System ja gereicht. Wir haben ja den Frieden gewahrt, indem wir mit Bundeswehr agiert haben. Aber die Anforderungen sind viel höher geworden, weil wir mit Russland jetzt jemanden haben, die frontal angreifen. Und nicht nur die Ukraine, sondern ausgesagt haben. Und deswegen müssen wir den Sicherheitsdeich erhöhen durch mehr Soldaten, mehr Material und auch mehr Geld, damit weiter Frieden gewahrt wird. Darum geht es halt.
Da drüben gibt es noch Fragen. Vielleicht wollen Sie gleich alle beide hintereinander, dann geht das schneller, kriegen wir mehr unter. Ja.
Wir haben gerade eben über die rechtlichen Grundlagen von der Wehrpflicht geredet. Vielleicht würde ich dann ganz gerne auch einmal den Legitimationsaspekt ansprechen, weil es ja durchaus auch die Frage gibt, inwiefern es vereinbar ist, jungen Menschen nach der Schule vorzuschreiben, dass sie jetzt den Wehrpflicht bzw. den Militärdienst vollziehen müssen und inwiefern das nicht mit Artikel 2 der Freiheit des Einzelnen kollidiert.
Genau, und vorhin wurde ja schon angesprochen, bei einer bundesweiten Wehrpflicht eben, ja, die attraktiver zu machen. Warum macht man nicht diese freiwillige Bundeswehr irgendwie attraktiver, genauso wie eben auch den Freiwilligendienst? Also ich meine, das ist ja nur, weil wir jetzt gerade eben nicht genug, Fachkräfte haben, die sich eben mit der Bundeswehr oder eben dabei auch mit unseren Menschen beschäftigen, fällt uns jetzt nichts Besseres ein, als irgendwie die jungen Leute zu zwingen, sich eben für unser Land zu engagieren. Und ich finde, wenn man das einfach versucht, attraktiver zu machen, da wird es doch wohl auch keine Probleme geben.
Ja. Ja, also versucht man und es ist auch attraktiver geworden und trotzdem reicht es nicht. Da könnte ich 1000 Beispiele für bringen. Aber die andere Frage, die Sie gesagt haben, mit dem kollidiert das nicht mit den persönlichen Freiheitsrechten? Ja, tut's, absolut. Aber diese Kollision ist sozusagen im Grundgesetz vorgesehen. Ne? Wir haben gleichzeitig noch, außer dem Artikel 2, haben wir noch den Artikel, 86a? Nee. Ach so. 86a, ne? Also 86a, die Bundesrepublik Deutschland stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Und in der Verbindung damit dann 12a, die Verpflichtung zur Wehrpflicht für junge Männer. Das heißt, diese Kollision ist sozusagen im Grundgesetz angelegt. Da sagt das Grundgesetz, in dem Moment, in dem die Bundesrepublik Deutschland der Auffassung ist, wir brauchen die Wehrpflicht, um uns verteidigen zu können, ist sie auch legal. Ja, so ist das im Grundgesetz vorgesehen. Wenn wir nicht beweisen könnten, dass wir die Wehrpflicht brauchen, um Deutschland verteidigen zu können, könnte man dagegen vor dem Verfassungsgericht klagen und das Verfassungsgericht würde einem wahrscheinlich Recht geben. Dann würde man sagen, nee, hat der Staat nicht nachgewiesen, dass er das wirklich braucht. Und dann ist Artikel 2 stärker als Artikel 12a.
Unabhängig von der politischen Ausrichtung, was mich extrem beruhigt, ist, dass unsere Bundestagsabgeordneten das Grundgesetz in allen Details können und zitieren können.
Nein, in allen Details nicht.
Auf die Frage, ob attraktiver. Ja, natürlich kann man den Wehrdienst attraktiver machen. Wir können auch statt 56 Milliarden 100 Milliarden ausgeben und geben denen richtig hohes Salär. Nach dem Motto, dann entlasten wir uns alle, geben denen mehr Geld und wir sind free of all tasks. Darum kann es nicht gehen, sondern wir müssen eine Gemeinschaft sein, die einsteht. Und daher ja auch dieser Ansatz des Gesellschaftsjahres. Jeder da, wo er passt und was tun kann, ob in der Feuerwehr, in der Pflege oder in der Bundeswehr, einen Beitrag zu leisten, dass wir als Gesamtgesellschaft nicht angegriffen werden, sondern weiter freiheitlich leben können.
Und es gibt hier noch eine Frage. Sie bitte.
Genau, ich habe eine ganz persönliche Frage. Und zwar, wären Sie als Elternteil oder als Vater bereit, Ihr eigenes Kind in die Armee und dann möglicherweise auch an die Front zu schicken?
Ja, ich kann die Frage nicht beantworten.
Also, ich habe einen 23-jährigen Sohn. Ich würde sagen, erstmal muss er das selber wissen. Das ist klar. Ich finde, sobald man 18 ist, bin ich nicht mehr derjenige, der gefragt wird, sondern er ist derjenige, der gefragt wird. Aber wenn er sagt, er wolle das machen, dann würde ich nicht versuchen, ihn davon abzuhalten, sondern im Gegenteil, ich würde sagen, ich würde das unterstützen. Ich habe es selber mit 18 auch gemacht. Weil Sie gefragt hatten, wie fühlt man sich eigentlich als junger Mensch, wenn man eine Waffe in die Hand gedrückt bekommt. Also ich war 18, als ich zum ersten Mal ein Sturmgewehr in der Hand hatte. Und das war ein komisches Gefühl, das gebe ich ganz offen zu. Aber ich habe es damals für notwendig gehalten und ich halte es heute für notwendig. Und wenn ich es selber für mich so entschieden habe, kann ich schlecht meinem Sohn davon abraten, wenn er selber die gleiche Entscheidung treffen würde. Ich würde ihn aber auch nicht versuchen, in die Richtung zu beeinflussen. Das muss er wirklich selber wissen.
Also ich habe keine Kinder, deswegen kann ich das nicht so eindeutig beeinflussen und ich finde, also ich habe jetzt hier ein bisschen zugehört, es gab jetzt viele Fragen zur Wehrpflicht und so weiter und mir kommt in der Debatte ein Aspekt immer klar zu kurz und der ist, wie wir überhaupt die Bedrohungsszenarien abbauen können. Und da geht es darum, wie wir es schaffen, dass möglicherweise die Wehrpflicht gar nicht erst notwendig ist. Sie haben gerade gesagt, man könnte sogar davor klagen. Das heißt, Sie müssen ja nachweisen, dass sie absolut notwendig ist für den Verteidigungsfall. Und ich glaube, es wäre wichtig, alles dafür zu tun, dass es nicht notwendig wäre, auch nicht vor einem Gericht einklagbar, weil es darum gehen muss. Und da frage ich mich tatsächlich, wir haben immer als Linke vorgeschlagen, ja, wir wissen, Ukraine hat ein Recht auf Verteidigung, aber man kann deswegen ja trotzdem diplomatische Beziehungen diplomatische Initiativen sozusagen kann man ja weiter starten und weiter unterstützen. Da wurde uns als Linke immer gesagt, nein, das funktioniert nicht. Und haben gesagt, als immer im Interesse der Ukraine, das ist ja das, um was es uns geht. Also quasi mit den Ukrainerinnen und Ukrainer. Selenskyj hat gesagt, er will verhandeln, ihn dabei zu unterstützen. Da wurde uns immer gesagt, ja, so einfach funktioniert es nicht, so geht es nicht. Und jetzt machen genau Frankreich und Großbritannien das. Ich stelle wirklich die Frage, können wir nicht sozusagen alle Initiativen aus Deutschland in die Waagschale werfen, um zu gucken, dass eine gesamte Abrüstung, weil es geht natürlich nur, wenn alle abrüsten, das ist ja klar. Sozusagen, jetzt sind wir in einer Aufrüstungsspirale. Wir sind darin, alle Länder rüsten auf, die Etats der NATO steigen, die Etats anderer Länder steigen, es geht immer weiter. Wo Waffen gekauft werden, da werden sie auch irgendwann eingesetzt. Die Gefahr nimmt zu, das in einer hochgerüsteten nuklearen Welt, das kommt ja auch noch dazu. Und ich stelle wirklich die Frage, nicht nur darüber, also bitte nicht nur darüber zu reden, was jetzt der effizienteste Weg wäre, möglichst viele Waffen zu beschaffen, sondern auch immer mit darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten wir haben, diese Waffen gar nicht erst zu brauchen.
Ja, und da ist die Linke übrigens auch Mitglied im Deutschen Bundestag und hat eine Gesamtverantwortung. Und ich will zwei Aspekte sagen. Genau. Budapester Memorandum 1994, die Ukraine hat alle Atomwaffen abgegeben unter der Zusicherung von Russland, dass die Grenze unantastbar ist. Diese Schwäche ist der Ukraine zum Verhängnis geworden. Zweitens, es gab
danach... Muss man dazu sagen, im Budapester Memorandum haben dann aber auch Frankreich, die USA und Großbritannien erklärt, dass sie die Ukraine dafür auch schützen.
Und deswegen gibt es gerade auch eine Verpflichtung dieser beiden Nationen, eigentlich aller drei Nationen, der Ukraine jetzt auch beizustehen. Und das Zweite ist, nach der Annexion der Krim gab es ja die Verhandlungen Minsk I, Minsk II. Das waren quasi Stillstandsabkommen, Friedensabkommen. Gegen die hat Russland immer verstoßen. Das sind genau diese diplomatischen Wege, die man gesucht hat. Beides ist total ignoriert worden mit einem fundamentalen frontalen Angriff. Und damit das nicht nochmal passiert, andere Staaten müssen wir uns stärken und schützen und gleichzeitig der Ukraine Hilfe geben, damit sie nicht völlig erdrückt werden und von der Landkarte verschwinden.
Wir merken an dieser Diskussion, wie schnell wir immer gleich wieder weg von der Wehrpflicht dann doch Richtung Ukraine oder Richtung Washington kommen. Wir merken, dass das eine mit dem anderen halt doch sehr stark zusammenhängt. Wir werden es heute nicht mehr weiter diskutieren können. Nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil die Zeit vorbei ist. Vielen herzlichen Dank, Herr Schirmer, Herr Otte, Herr Felgentreu, Herr Ilter und natürlich Ihnen allen, die Sie hier sitzen und so fleißig mitdiskutiert haben. Und
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.